Ich würde das gerne mitnehmen für eine Atmo, wenn das okay ist.
Klar, nehmen Sie mit, was Sie wollen. Sie brauchen das ja.
Okay. Vielleicht kann ich Sie ja noch
Sophie, fragen. Sophie, Entschuldigung.
Nein, ich wollte nur fragen.
Ich wollte mich für vorhin entschuldigen. Ich habe da vielleicht etwas ruppig reagiert auf Ihre Fragen.
Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen. Ich nehme sowas nicht persönlich.
Okay, gut. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich es wirklich toll finde, dass Sie hier sind. Ich meine, nach allem, was Sie durchhaben.
Sie meinen das Warten oder was genau meinen Sie?
Ja, das auch, aber Sie sind ja, also ich weiß ja, dass Sie gerade. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht mit mir was trinken gehen wollen. Heute Abend. Wie wär's?
Wie bitte?
Ja, ich meine, wir könnten uns doch ein bisschen besser kennenlernen, oder? Und naja, dann stellen Sie mir vielleicht die eine oder andere Frage von vorhin nochmal neu und Sie kriegen etwas flüssigere O-Töne. Und das mit meiner Mutter könnte man ja bei der Gelegenheit.
Ich werde Ihnen die Fragen auf keinen Fall nochmal stellen und warten, bis es Ihnen passt. Ich werde das verwenden, was ich habe, wenn ich das für nötig halte. Also hören Sie auf, mich anzugraben.
Okay, Frau Bergmann. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht hat der Carsten plötzlich doch keine Zeit mehr für Sie.
Sie wissen schon, dass die Aufnahme gerade läuft?
Was? Ach so, das meinten Sie also mit mitnehmen. Sie meinten aufnehmen?
Mhm.
Und Sie werden das auch verwenden, wenn Sie das für...
Wenn ich das für Nötigung halte, ja.
Fuck.
Cheap Dreams.
Und Sie glauben den Quatsch?
Ein Unternehmen erobert Deutschland im Sturm.
Und es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen.
Und ist gleichzeitig so mysteriös und verschwiegen wie kein zweites.
Die, die man warten lässt.
Doch ein ungeahnter Interviewtermin.
Und die, auf die man wartet.
Brachte mich, als erste Journalistin überhaupt, mitten ins Herz des Konzerns.
Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht mit mir was trinken gehen wollen.
Das ist Le Temps Perdu. Die Cheap Dream Story.
Und das war der Punkt, an dem ich wusste, dass ich mich da in etwas verrannt habe.
Ein fünfteiliger Recherche-Podcast von Sophie Bergmann. Episode 3. Intermission. Mittlerweile bin ich auf meinem Telefon bei einem Artikel eines Soziologieprofessors aus Jena gelandet, der das Prinzip Quando als Wendepunkt im Spätkapitalismus abfeiert, als ich plötzlich hochschrecke, weil ich das eindringliche Quietschen der prunkvollen Doppeltür höre, welche die Gäste vom dunklen Windfang in das Innere des Restaurants schleust. Die Aufregung dauert allerdings nur Sekundenbruchteile, denn es ist wieder nicht Tom, sondern irgendein Typ, dem die kurze Aufmerksamkeit einiger Gäste sichtlich unangenehm zu sein scheint und der deshalb umso glücklicher ist, als er endlich seine Peer Group am anderen Ende des Raumes entdeckt und freudig auf sie zueilt. Toms Verspätung hingegen beläuft sich nunmehr auf 25 Minuten und in seiner letzten Nachricht beteuerte er, dass es nur noch 10 weitere werden würden, er dann aber endlich da sei. Ich warte und es geht nicht weiter. Mir schwirrt der Kopf von den schlangenartigen Sätzen des weitgehend unbekannten Soziologen, dem dritten Glas Wein und von dem Gedanken an die 10 Minuten, die mir jetzt schon wie eine bevorstehende Ewigkeit vorkommen. Ich könnte woanders sein. Ich könnte zu Hause sein und meinen Beitrag über diese japanische Agentur, die mietbare Familienmitglieder vermittelt, zu Ende schneiden. Aber stattdessen sitze ich hier und denke über die Zukunft nach. Über die, die in 10 Minuten eintreten wird. Und hoffe, dass es vielleicht nur 5 werden. Hoffe, dass Tom mit seinem Fahrrad eine grüne Welle erwischt und vielleicht früher hier ist. Und vielleicht werde ich ihm dann nicht den Satz um die Ohren hauen, den ich mir zurechtgelegt hatte. Denn vielleicht bin ich dann tatsächlich schon weg. Vielleicht stehe ich gleich auf und gehe einfach, weil ich genug habe von Toms gestörter Beziehung zur mitteleuropäischen Normalzeit und den damit einhergehenden Übergriffen auf meine Lebenszeit und die seiner Mitmenschen. Aber heute ist kein normaler Abend. Heute ist der 3. März. Der Fahrstuhl entlässt Luis Gonzalo und mich in einen Raum, dessen Zentrum ein großer Empfangstresen ist, gleich dem einer noblen Arztpraxis für PrivatpatientInnen. Hinter diesem Tresen sitzt eine Frau mittleren Alters, die mürrisch auf ihren Monitor schaut und ab und zu etwas anklickt. Wir sind in der 5. und nun habe ich endlich ein Gesicht zu der Stimme aus der Gegensprechanlage, an der ich eine Woche lang verzweifelt bin.
So, ich würde Sie bitten, hier nochmal einen kleinen Moment Platz zu nehmen. Ja, der Carsten wird Sie dann gleich persönlich abholen. Wenn Sie was brauchen, Frau Fröhlich hier hat bei uns alle Hebel in der Hand und wird Ihnen sicher gerne weiterhelfen. Nicht wahr, Frau Fröhlich?
So machen wir's.
Aber Vorsicht, Frau Fröhlich, Frau Bergmann hier, die nimmt alles mit, was sie kriegen kann mit ihrem kleinen Aufnahmegerät.
Ich hätte aber eigentlich noch ein paar Fragen an Sie gehabt, Herr Gonzalo. Ich habe von einem Projekt namens Messiah gehört. Können Sie mir vielleicht dazu noch was erzählen?
Über Messiah? Sie sind wirklich gut. Sie sind wirklich gut. Tut mir leid, ich muss wieder runter. Ich werde jetzt mein Büro ausräumen, meine Mutter anrufen und meinen Lebenslauf aufmotzen. Bin mir aber ganz sicher, Carsten, der wird Ihnen alle Ihre schönen kleinen Fragen hinreichend beantworten. Also, viel Erfolg.
Also, was ich meine ist, Quando lässt seine Kundinnen und Kunden doch ganz neu in Beziehung treten. Zu den Dingen, zur Ware, zum Konsum und zu sich selbst am Ende auch und damit eben auch zur Welt. Ich empfehle meinen Studierenden an der Stelle auch immer den Resonanzbegriff des Kollegen Hartmut Rosa zur Einordnung. Denn das, was da Intermission genannt wird, also die Wartezeit, ja, ist doch am Ende eine Resonanzerfahrung, also eine lustvolle Auseinandersetzung, eine neu gedachte Beziehung zu den Konsumgütern. Was ich sagen will ist, das Leben in der industrialisierten Welt ist doch bis hinein ins Private, unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, den Umgang miteinander, mit uns selbst, so geprägt von den kapitalistischen Verwertungsimperativen, ja, also höher, schneller, weiter und so weiter. Ja, also ständige Optimierung und Rationalisierung, das Wegkürzen aller Unbekannten, das sind doch die Maximen der Spätmoderne, ja? Was ich sagen will, ja, wir sind doch durch diese industriellen Rationalisierungsprozesse so getrieben vom Optimierungsgedanken und von dieser im Weberschen Sinne so entzauberten, so verfügbar gemachten Welt, so angeödet, weil alles in Reichweite gekommen ist. Und wir sind stumpf gegenüber den Unterschieden der Dinge geworden.
Heute ist der 3. März und ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich hier bin. Hier in dem Restaurant. In unserem Restaurant. Und diese Tatsache macht die verstohlenen Blicke der Kellnerin noch schlimmer. Denn sie ist nicht irgendeine Kellnerin, nein. Sie kennt mich, sie kennt uns. Tom und mich. Lachend, ausgelassen, als Paar und auch danach, als wir feststellen mussten, dass sich keine passende Definition für uns finden lässt. Und wir auch aufgehört hatten, nach einer zu suchen. Und obwohl wir all die Jahre, die wir hier ein- und ausgingen, mit der Kellnerin namenlos und unverbindlich blieben, bildeten wir uns ein, zu ihren Lieblingsgästen zu gehören. Heute ist also der 3. März und das Jahr der Abwesenheit ist vorbei. Mit dem Unterschied, dass ich nun hier alleine sitze und warte, mich am Wein festhalte und besagte Kellnerin und auch mich selbst mit Toms baldiger Ankunft vertröste und feststelle, dass die freundliche Zugewandtheit, mit der sie uns sonst immer entgegenkam, heute einer distanzierten Professionalität gewichen ist. Ganz so, als wäre sie persönlich beleidigt von unserer Abwesenheit. Oder als wäre es ein Skandal, dass ich nun hier alleine bin. Als wäre es nicht erlaubt, diesen Tisch für zwei mit angetrunkenem Alleinsein zu entweihen. Es sei denn, man ist ein alternder Schriftsteller mit Hut, Federhalter und hochproblematischem Spätwerk. Wenn man das Leben als Parabelflug begreifen würde, wäre ich vermutlich gerade eben an dem Punkt angelangt, an dem die Schwerelosigkeit einsetzt. Dieser kurze, schreckliche Augenblick, bevor die Kräfte sich umkehren, in dem ich auf einmal meine Eltern so gut verstehe wie nie zuvor, an dem ich beginne, die Gegenwart nicht mehr an einer optimistischen Fantasie der Zukunft abzugleichen, sondern von nun an die Vergangenheit als verklärte Referenz zum Hier und Jetzt aller »Früher kannte man sich noch im Haus« heranziehe. Der nächste logische Schritt in diesem Sinkflug wäre wohl, ab jetzt auch unbekannte gleichaltrige Personen im Alltag zu siezen. Wie dem auch sei. Ich sitze in einem grauen Sessel, der mehr funktional als bequem ist, und starre auf Frau Fröhlich, die wiederum auf ihren Monitor starrt. Ich nutze die Zeit, um Peter T. eine Nachricht zu schreiben. Darüber, dass ich den Zufallsgenerator von Cheap Dreams gesehen habe und dass das seine Theorie von den dubiosen Geschäften mit der Ware der KundInnen zwar nicht vollkommen entkräftet, zumindest aber zeigt, dass der Zufall doch ernst genommen wird im Haus der billigen Träume. Aber warum war Kate so überrascht, dass ich nichts über Messiah wusste? Und dann dieser Satz von ihr. Ich werde nicht auf dich warten, Sophie. Was sollte das? Das war wohl definitiv ein Energy Drink zu viel für sie. Eine Sprachnachricht von Alia.
Hey Sophie, du, dieser Leland hat mir tatsächlich gerade geantwortet wegen Messiah und wegen einem Interview mit dir und so. Und naja, was soll ich sagen? Schau es dir am besten mal selber an. Also, er hat mir einfach so einen Link geschickt zu einem Video. Das ist aber leider passwortgeschützt. Ja, richtiger Fail, I know. Der ist jetzt auch wieder offline, aber ich schick's dir einfach trotzdem mal, ja? Liebe Grüße!
Ein passwortgeschütztes Video. Und ich hatte schon Angst, es würde alles ganz einfach werden.
Die Welt löst also ihre Versprechen nicht ein, ja? Sie antwortet nicht mehr. Das Einzige, was ich noch habe, ist meine innere Stimme. Dieser innere Monolog, der nichts weiter ist als eine Narration, ja? Die treibende Kraft in der eigenen Erzählung, eine Moderation, die Kommentarspur einer DVD, die die Zusammenhänge zwischen den Lebensereignissen erkennt und im besten Fall einordnet, vermittelt, versucht, Erklärung zu finden. Ein Gedankenstrom kuratiert von meinen Dämonen, ausgelöst durch die todtraurige Erinnerung an eine Zukunft, die nicht eingetreten ist. Wenn Sie so wollen, die Frage, was wollte ich sein? Wo wollte ich sein? Ja, warum bin ich denn gar nicht dort? Und warum begreife ich mich aber trotzdem so, als wäre ich dort? Träume, ja? Privilegierte Träume, die nicht dazu da sind, in Erfüllung zu gehen. Vielleicht müssen wir sie umdeuten. Begreifen wollen, dass der Traum, der Selbstbetrug, von dem wir wissen, dass es ein Betrug ist, dass dieser uns hilft, die Gegenwart zu überstehen und ins Morgen überzusetzen. Und ein Traum ist nichts weiter, ja, nichts weiter als eine Geschichte. Eine Geschichte, wie sie uns unsere Eltern, wenn wir welche hatten, früher am Bett erzählt haben, ja? Ja? Und diese Geschichten geben uns Hoffnung, ja? Lassen uns die Unzulänglichkeiten der Welt für eine bestimmte Zeit vergessen. Sie lassen uns einschlafen.
Entschuldigung, Frau Fröhlich, richtig? Dürfte ich fragen, wie lange Herr Hüter noch ungefähr brauchen wird?
Dürfen Sie.
Okay, weil ich warte jetzt schon eine ganze Weile und...
Er wird sicher gleich da sein.
Gleich da sein, okay. Entschuldigung, sorry. Ich bin mir nicht so sicher, ob Herr Gonzalo sich nicht eventuell vertan hat oder vielleicht doch etwas dazwischen gekommen ist. Können Sie bitte mal kurz nachfragen?
Ja.
Super, danke, vielen Dank.
Sie starren mich an.
Oh, Entschuldigung. Ich dachte nur, also, ich habe mich gewundert, weil Sie ja meinten, Sie würden mal nachfragen.
Ich habe mir eine Notiz gemacht und wenn ich hier mit meiner Arbeit fertig bin, frage ich nach, okay?
Eine Notiz. So haben wir uns kennengelernt. Erinnern Sie sich an der Gegensprechanlage?
Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein?
Ganz offensichtlich nicht.
Dann entschuldigen Sie bitte. Der Name... Der Name... Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Ich kann Sie nicht hören. Seid ihr das etwa schon wieder?
Frau Fröhlich, ich glaube, da ist niemand.
Lassen Sie mich arbeiten, ja? Hallo? Ihr Name bitte. Hallo.
Frau Fröhlich.
Hallo. 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 Hallo.
Und jede Geschichte muss atmen, muss Pausen machen, muss Dinge
Hallo?
Wirken lassen und sie verarbeitbar machen. So wie der Schlaf uns in den kommenden Tag rettet. So wie die kurze Stille der Umarmung uns die Irritation des Abschieds oder auch der Ankunft ertragen lässt.
Hallo!
Der Tisch gegenüber scheint hingegen alles richtig zu machen. Denn der nervöse Typ, der Endzwanziger, der mich vorhin bei seiner Ankunft durch die Doppeltür hochschrecken ließ, stellt sich nun als Spaßkanone von Tisch 9 heraus und erzählt in spürbarer Lautstärke die wahnsinnigsten Anekdoten seines wohl über alle Maßen aufregenden letzten Wochenendes. Sein schallend lachendes Kompetenzteam hängt an seinen Lippen und alle Beteiligten sind froh, dass sich die Komponenten eines sogenannten schönen Abends scheinbar widerstandslos ineinander fügen. Falls Sie nicht heute Abend noch von PayPal oder irgendeiner angesagten Direktbank für junge Leute Werbung weggecastet werden, vermute ich, die fünf werden morgen in ihrem Gruppenchat, geschmückt mit vielen Emojis und aufdringlichen GIFs, auf baldige Wiederholung drängen. Tom und ich hatten eine Menge solcher Abende hier. Abende, an denen wir laut gelacht haben und sturzbetrunken waren. Abende, an denen wir geweint haben. Und Abende, an denen die Stühle schon lange hochgestellt waren und die Kellnerin uns nach der Abrechnung noch eine Weile wohlgesonnen beim Tanzen zusah und uns die angebrochene Flasche Wein zum Abschied einfach schenkte, als sie uns in die Nacht entließ. Sie wurde in diesem Moment zu unserer Komplizin. Und vielleicht hat sie uns auf ihrem Heimweg drei Straßen weiter noch gesehen. Zwei ekelhaft glückliche Millennials, die im Suff hingefallen sein müssen und nun komplett lebensmüde und eng umschlungen auf der leeren Hauptstraße liegen und mit der Weinflasche auf die Sterne am Nachthimmel zeigen. So als wäre das alles ein beschissener Toten-Hosen-Song.
Frau Bergmann, bitte. Frau Bergmann.
Arbeiten Sie schon lange hier?
Ja. Und ich werde noch länger hier arbeiten müssen, wenn Sie mich die ganze Zeit ablenken.
Schon mal was von einem Projekt namens Messiah gehört? Frau Fröhlich? Frau Fröhlich?
Ich höre Sie, keine Sorge.
Was klicken Sie da eigentlich die ganze Zeit?
Wir haben eine Softwareumstellung und ich lese mir gerade die Lizenzvereinbarung durch. Reicht Ihnen das?
Mir reicht schon lange. Vielleicht würde Ihnen eine kleine Pause gut tun? Eine Pause, in der Sie sich mal ganz entspannt zurücklehnen, den Hörer abnehmen, sagen wir, den Chef anrufen und fragen, wann er denn...
Frau Bergmann, das hatten wir doch alles schon.
Ja, das hatten wir schon. Was wir aber noch nicht hatten, ist Ihre Hand am Telefon oder Sie auf dem Weg zu seinem Büro.
Ja, wenn Sie mich drängen, passiert gar nichts.
Hier passiert schon die ganze Zeit gar nichts. In diesem Moment bemerke ich die wild blinkende LED mit dem Batteriesymbol auf dem Display meines Aufnahmegerätes. Aber als professionelle Journalistin hat man ja immer...
Oh, fuck.
Heute ist der 3. März und ich versuche mich an diesen Abend vor genau einem Jahr zu erinnern. Wie wir an diesem Tisch in diesem Restaurant saßen, wie wir uns wegen Washington gestritten haben und wie wir seitdem kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Wie alles, was uns all die Jahre verbunden hat, in dieser Nacht mit einem einzigen Knall zerbrochen ist. Einer dieser schlaflosen Nächte, auf die ein eiskalter Morgen folgt, in dessen Grauen man schon spürt, dass nun auf einmal alles anders ist. Dann Stille, kein Wort, keine Treffen. Doch dann, vor 2 Monaten, wie aus dem Nichts, eine Nachricht. Wir texten wieder. Wir wollen uns treffen. Aber es klappt nie. Entweder kommt ihm etwas dazwischen oder mir. Doch nun bin ich tatsächlich hier und es sind nur noch 10 Minuten. Vielleicht etwas mehr. Tom wird kommen. Ich schaue hinüber zu Scherzkeks und seinen Aposteln. Sie sind zum Stillstand gekommen. Sie halten inne und schauen andächtig und betrübt ins Leere. Als hätte jemand das falsche Stichwort gesagt, die falsche Geschichte erzählt, die falsche Erinnerung abgerufen, hat sich eine bedrückende Melancholie über sie gelegt. Gleich einem Gemälde sind sie kompositorisch perfekt eingefroren, mit ihren Blicken, die aneinander vorbeigehen. Eine Erinnerung, die sie morgen vielleicht nicht in ihrer Chatgruppe teilen werden. Frau Fröhlich, ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht fangen wir einfach nochmal von vorne an. Was meinen Sie?
Wir werden zu den gleichen Ergebnissen kommen, das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Deshalb zur Abwechslung mal was ganz anderes. Sie haben nicht zufällig ein Mini-USB-Kabel in Ihrem Tresen versteckt? Oder gar eine Powerbank?
Das ist hier kein Elektromarkt.
Mein Aufnahmegerät hat bald keinen Strom mehr. Können Sie nicht bitte mal nachschauen, ob hier irgendwo ein Ladekabel rumliegt?
Hier liegen keine Ladekabel rum.
Lassen Sie mich raten. Wenn ich Sie frage, ob Sie nicht doch mal nachschauen können, ob Sie ein Kabel haben, machen Sie sich eine Notiz. Und wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe, machen Sie erst Ihre Arbeit zu Ende, fragen dann nach, wann Herr Hüter mich denn endlich abholt und dann schauen Sie, ob Sie ein Ladekabel für mich haben, richtig?
Nein, danach würde ich erstmal eine kleine Pause machen.
Ah, okay, es reicht. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Ich werde Herrn Hüters Büro schon alleine finden.
Sie können nicht einfach gehen.
Warum nicht?
Sie warten auf Herrn Hüter.
Ich habe eine neue Notiz für Sie. Lecken Sie mich.
Herr Hüter wird darüber ganz und gar nicht erfreut
sein. Dann soll er lernen, sich zu freuen. Moment. Lerne dich zu freuen.
Diske Gaudere, Sophie. Diske Gaudere.
Diske Gaudere.
Was ist mit Ihnen?
Mein Mann steckt tief drin. Der kennt sich aus.
Manchmal hat er aber auch nur rumgepöbelt gegen Sheep Dreams und Quando.
Sie hat es mir gesagt.
Jetzt nicht Zusammenhänge finden, wo keine sind.
Kate hat mir das Passwort gesagt.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Geh doch einfach durch und such diesen verdammten Carsten.
Na, haben Sie sich doch anders entschieden?
Ich gehe zurück zu meinem Sessel, klappe den Laptop auf und rufe das Video auf.
Diske Gaudere.
Es klappt. Ich stecke meine Kopfhörer ein und klicke auf Play. Das Video zeigt in einer totalen eine leere Bühne mit großer Leinwand im Hintergrund. Davor, im Halbdunkel, ein mit Menschen gefüllter Saal, die darauf warten, dass auf der Bühne etwas beginnt. Plötzlich geht im Saal das Licht aus.
Hallo, mein Name ist Carsten Hübner. Wow, die ganze Familie ist da.
Ich erinnere mich.
Haben Sie was gesagt?
Okay, die Sendezeit ist noch nicht ganz um, aber wir machen mal Pause hier. Also, das war... Nee, komm jetzt, Schluss hier. Das war Episode 3.
Ich erinnere mich.
Wie bitte?
Diese Rede.
Nächstes Mal in Le Temps Perdu.
Ich bin dort gewesen.
Die Cheap Dream Story.
Ich bin dort gewesen. Frau Fröhlich?
Ja?
Wo ist Tom?
Ja, also das hier ist Jena Paradies. Ja, also der Hauptbahnhof von Jena quasi. Und das hier ist meine Bank. Manchmal auch die da drüben. Hier sitze ich dann. Nein, ich muss nirgendwo hin. Ich könnte. Ja, aber ich tue es nicht. Ich sitze einfach hier und warte mit den anderen und verpasse Züge. Das gibt mir ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit. Und mit Quando kann ich mir dieses Gefühl endlich auch nach Hause holen. Mein Name ist Dr. Henning Benedikt. Ich bin 52 Jahre alt und Professor für Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Jena. Und ich sage Quando.
Quando. An der Zeit hat's noch nie gelegen. 50% auf alles.
Sag mir Quando.
Cheap Dreams, Hörspielserie in 5 Teilen von Tino Kühn. Teil 3, Intermission. Es sprachen Sophie Bergmann, Alice Dwyer, Frau Fröhlich, Patricia Ziolkowska, Dr. Henning Benedikt, Wolfram Koch, Carsten Hüter, Felix Göser, Alia, Elisa Schlott, Kate Wilson, Marina Frenk, Luis Gonzalo, Felix Strobel, Peter T., Thomas Saarbacher. Ton und Technik Tanja Hiesch und Christian Eickhoff. Besetzung Nana Rademacher. Regieassistenz Andreas Reinhardt und Diana Müller. Titelmusik Le Temps Perdu Nils Michael Weishaupt. Regie Tino Kühn. Produktion Südwestrundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann.